Opfern geschehe im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Apostel ruft uns auf, lasset uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wir beten. Herr unser Gott, du weißt, wer wir sind. Menschen mit gutem und Menschen mit schlechtem Gewissen, Christen aus Überzeugung und Gewohnheitschristen. Und du weißt, wo wir herkommen, aus dem Kreis von Verwandten, Bekannten und Freunden, aus geordneten oder auch gespannten Familienverhältnissen. Nun aber stehen wir alle vor dir in aller Ungleichheit darin gleich, dass wir alle vor dir und auch untereinander im Unrecht sind, dass wir alle ohne deine Gnade verloren wären, aber auch darin, dass deine Gnade uns allen zugewendet ist in deinem Sohn. Wir sind hier beieinander, um dich zu loben. Herr, rede zu uns. Wir bitten dich im Namen deines Sohnes, unseres Herrn. Amen. Wir sprechen miteinander das Bekenntnis des Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, denn unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Als Schriftlesung hören wir das Evangelium auf den heutigen Sonntag. Das steht im Evangelisten Lukas im 10. Kapitel. Einer wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: Wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach: Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und gingen davon und ließen ihn halbtot liegen. Es begab sich aber von ungefähr, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und da er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit, da er kam zu der Stätte und sah ihn, ging er vorüber. Ein Samariter aber reiste und kam dahin, und da er ihn sah, jammerte ihn sein, ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm und hob ihn auf sein Tier und führte ihn in eine Herberge und pflegte sein. Des anderen Tages zog er heraus 2 Silbergroschen und gab sie dem Wirte und sprach zu ihm: Pflege sein, und so du was mehr wirst dartun, will ich's bezahlen, wenn ich wiederkomme. Welcher dünkt dich, der unter diesen dreien der Nächste sei gewesen, dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach: Der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm: So gehe hin und tue desgleichen. Amen. Und nun singen wir vom Hauptlied dieses Tages 244. 244, die Verse 1 bis 5. alttestamentliche Lesung auf den heutigen 13. Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest ist jene bekannte Geschichte aus 1. Mose 4. Und Adam erkannte sein Weib Eva und sie ward schwanger und gebar den Kain und sprach, ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn. Danach gebar sie Abel seinen Bruder und Abel wurde ein Schäfer, Kain aber wurde ein Ackermann. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Und da sprach der Herr zu Kain, warum senkst du deinen Blick? Ist's nicht also, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben, bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür, und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel, lass uns aufs Feld gehen. Und es begab sich, als sie auf dem Felde waren, erhob sich Kain wider seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Er sprach, ich weiß nicht, soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach, was du getan hast? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde, und nun verflucht seist du auf der Erde, die ihr Maul hat aufgetan und deines Bruders Blut von deinen Händen empfangen. Wenn du den Acker bebauen wirst, soll er dir hinfort seinen Ertrag nicht geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden. Kain aber sprach zu dem Herrn, meine Strafe ist zu schwer, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du treibst mich heute vom Acker, und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und muss unstet und flüchtig sein auf Erden. So wird mir's gehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Aber der Herr sprach zu ihm, nein. Sondern wer Kain totschlägt, der soll siebenfältig gerecht werden. Und der Herr machte ein Zeichen an Kain, dass ihm niemand erschlüge, der ihn fände. So ging Kain hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Lande Not jenseits von Eden gegen Osten. Sie verehrte ihn. Sie fühlte sich zu ihm hingezogen. Sie konnte sich ein Leben ohne ihn überhaupt nicht vorstellen. Ich rede, liebe Gemeinde, von Therese und Dag, diesen beiden Hauptfiguren in Gulbrandsens altem, aber keineswegs veraltetem Familienroman und ewig singen die Wälder. Nach ihrer Heirat war sie auf Björntal aufgezogen, auf jenem bekannten und begüterten Erbhof in der Einsamkeit nordischer Berge. Anfangs machte ihr die Umstellung vom städtischen Handelshaus des Vaters zum ländlichen Erbhof des Gatten einige Schwierigkeiten, aber bald wuchs sie in die Rolle der Herrin hinein, die überall auftauchte und an allen Ecken nach dem Rechten sah. Therese wurde zum Herz des ganzen Hauses und mittendrin, bei all ihrer Geschäftigkeit und Strenge, heißt es dort wörtlich, trug sie ständig an der einen großen Schwäche, nämlich ihrer Liebe zu Dag. Nur war er oft merkwürdig still. Kein überflüssiges Wort kam über seine Lippen. Tagelang war er überhaupt nicht zu sehen und streifte durch die Wälder. Und deshalb fragte sie sich in quälenden Nachtstunden am offenen Kaminfeuer, sieht er mich noch? Kennt er mich noch? Liebt er mich überhaupt noch oder ist diese Liebe nicht längst erloschen? Mit dieser schweren Gedankenlast ging sie durch die Tage. Und dann auf einmal entdeckte sie, wie er Holz für ihr Feuer schichtete, wie er den Garten mit ihren Lieblingspflanzen bepflanzte, wie er ein Zimmer nach ihrem Geschmack möblierte, und ihr ging eine ganze Welt auf. Liebe ist nicht nur hörbar, sondern auch spürbar. Sie ist geradezu greifbar. Dags Liebe ist an seinen Zeichen abzulesen. Und das gilt auch für Gottes Liebe. Viele verehren ihn. Viele fühlen sich zu Gott hingezogen. Ja, sie können ohne ihn überhaupt nicht mehr leben. Sie in all ihrer Geschäftigkeit und Strenge tragen sie an der einen großen Last ihrer Liebe zu Gott. Aber
Sie tragen auch an der anderen großen Last, ihrem Zweifel an Gott. Monatelang hört man überhaupt kein Wort. Kein Sterbenswörtlein kommt von der anderen Seite. Von diesem Gott ist überhaupt nichts mehr auszumachen. Und in quälenden Nachtstunden fragt man sich, kennt er mich noch? Sieht er mich überhaupt? Oder ist seine Liebe zu mir nicht längst erloschen? Und mit dieser schweren Gedankenlast gehen Sie am Rande der Depression. Und wenn Sie dort auch angesiedelt sind, dann müssen Sie auf diese Wahrheit zugehen. Und wenn Sie dort auch zu leiden haben, dann muss Ihnen diese neue Welt aufgehen. Und wenn Sie auch daran denken, dann müssen Sie diese Wahrheit verstehen. Gottes Liebe ist an seinen Zeichen abzulesen. Genau das ist aus diesem Text herauszulesen. Sicher vieles andere wäre hier auch noch zu entdecken, aber weil uns nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung steht, beschränken wir uns auf diesen begrenzten Blickwinkel. Dabei fallen uns drei Zeichen auf, die Gott nach Schließung des Paradieses setzt, nämlich ein Lebenszeichen, ein Warnzeichen und ein Rettungszeichen. Zum Ersten, Gott setzt ein Lebenszeichen. Im Hause Adam kehrt das Glück ein. Eva kommt nieder. Ein Kind wird geboren, ein kräftiger, gesunder Junge. Die Eva ist im siebten Himmel. Der Vater kennt sich nicht wieder. Der Elternstolz ist auf Hochglanz. Gemeinsam sagen wir, mit dem Herrn haben wir ein Kind bekommen. Nicht. Sie sagen nicht, mit der Frau, mit dem Mann, mit der Potenz, mit der Gesundheit haben wir ein Kind bekommen. Nein, mit dem Herrn. Sie wissen anscheinend noch, mit dem Herrn fang alles an. Kindlich musst du ihm vertrauen, darfst auf eigene Kraft nicht bauen, Demut schützt vor falschem Wahn. Mit dem Herrn fang alles an. Kain heißen sie den Stammhalter, zu Deutsch Bogenpfeil, Lanzenspitze. Schnell sollte er sein und stark und gesund. Dieser Junge war einfach spitze. Und übers Jahr kam sie wieder ins Wochenbett. Wieder ein Kind wurde geboren und wieder war es ein Sohn. Aber es ist merkwürdig still. Kein Ton dringt aus der Hütte. Betretenes Schweigen über dem Buben, der hinfällig und kränklich ist. Wird er überhaupt überleben? Wird er groß werden können? Wird er jemals ein Mann? Bei Adams lebt Kain, das Musterkind, und Abel, das Sorgenkind. Abel heißt Hauch und Vergänglichkeit. Dabei ist es geblieben. Gott untersteht keiner Diktatur der Gleichheit. Der Schöpfer des Lebens hat die Freiheit, dem Bruder mehr zu geben als dem anderen. Nicht Gleichheit, sondern Verschiedenheit ist die beste Voraussetzung für alle Bruderschaft. Deshalb lebt bis heute der Kerngesunde neben dem immer Kränklichen. Deshalb lebt der Hochbegabte neben dem Minderbemittelten. Deshalb lebt doch der Rennsportler neben dem Rollstuhlfahrer. Aber beide weisen über sich hinaus. Kain und Abel zeigen an, dass Gott nicht Schluss macht und kein Schlusszeichen setzt. Kain und Abel sind Lieblingskinder Gottes und damit Rettungs- und Lebenszeichen dieses Herrn. Liebe Freunde, vor 30 Jahren sprach man von der vaterlosen Gesellschaft, weil viele Männer im Felde geblieben waren. Vor 15 Jahren brachte Alexander Mitscherlich den Begriff von der mutterlosen Gesellschaft, weil viele Mütter Aufgaben außerhalb der Familie vornahmen. Und vor 10 Jahren ging das schreckliche Wort von der geschwisterlosen Gesellschaft um, weil junge Ehepaare nur noch an eine Ein-Kind-Ehe überhaupt denken konnten. Und heute spricht man von der kinderlosen Gesellschaft. Vaterlos, mutterlos, geschwisterlos, ja, jetzt sogar kinderlos. Und ich frage mich, was ist denn los? Und manchmal denke ich, ist denn der Teufel los? Jener Versucher, der ja auch aus dem Paradies geworfen wurde und der uns weismachen will. Kinder sind eine Gefahr für die Erde. Mit 6,5 Milliarden Menschen im Jahr 2000 platzt sie aus allen Nähten. Kinder sind eine Gefahr für das Volk. Die Bildungseinrichtungen haben nur eine bestimmte Kapazität. Kinder sind eine Gefahr für die Familie. Sie muss ja auf Bequemlichkeiten und Annehmlichkeiten verzichten. Kinder sind eine Gefahr für die Frau. Sie stehen ja ihrer Selbstverwirklichung im Wege. Und die Bibel sagt, Kinder sind mit dem Herrn gewonnen. Kinder sind eine Gabe Gottes. Kinder sind Lebenszeichen dieses Herrn. Und wer nicht nur in die Zeitung und wer nicht nur in den Fernseher schaut, sondern auch einmal wieder in das offene Gesicht eines Kindes, der entdeckt jene Lebensfreude, die ansteckend wirkt, jenen Lebensmut, der vorwärts schreitet, jenes Lebenszeichen, das Gottes großes Ja in unserer Welt der tausend Neins markiert. Gottes Lebenszeichen. Und das Zweite, Gott setzt ein Warnzeichen. Bei Adams kehrt das Unglück ein. Kain, der Landwirt, schaut nicht mehr hinauf. Er senkt den Blick. Er schaut erdwärts. Und dann entdeckt er den Acker, diesen elenden Steinriegel, dieses dornenreiche Arbeitsfeld. Bei jedem Wetter muss ich hinaus. Die Hacke springt von der harten Krume. Der Same wird von der Krähe geholt. Das Unkraut sprießt aus allen Löchern und die Sonne brennt gnadenlos vom Himmel herab. Warum bin ich denn eigentlich Landwirt geworden? Hätte ich doch einen anderen Job gewählt. Wäre ich doch beispielsweise Hirte. Ja, Hirte. So wie mein Bruder Abel. Er lenkt den Blick, er schaut seitwärts und dann sieht er dessen Weide, diese saftigen Wiesen, dieses wunderschöne Hügelland. Der kann bei Kälte und Nässe zu Hause bleiben. Lämmer bringen das Fleisch, Schafe die Wolle und der Hütehund sorgt für die richtige Ordnung. Und bei der Hitze kann er im Schattengrund ein Schläflein tun. Und ich? Und diese Lage des anderen sticht ihn. Und diesen Vorteil des anderen wurmt ihn. In Kain steigt der blasse Neid auf. Abel hat es besser. Abel hat es leichter. Abel hat es schöner. Der Neid wird übermächtig. So wie bei uns. Da gehen auf einmal die Blicke hinunter. Und dann entdeckt man seinen Schreibtisch. Ja aus, ja ein, sitzt man hier. Die Aktenberge werden nicht kleiner. Das Telefon klingelt ewig und der Chef ist immer unzufrieden. Und das alles bei diesem Hungerlohn. Warum bin ich eigentlich Angestellter geworden? Warum habe ich nicht einen anderen Beruf gewählt? Wäre ich doch selbstständig, wäre ich doch Freiberufler, so wie der. Und dann entdeckt man sein Büro. Diese einzige Goldgrube. Der muss nicht zur Stechuhr. Der muss keinen Laufzettel ausfüllen. Der kann über seine Zeit verfügen. Der andere hat es immer schöner. Der andere hat es immer besser. Der andere hat es immer leichter. Dort, wo du nicht bist, dort ist das Glück, sagt das Sprichwort. Und das sticht und das wurmt und das macht den Neid. Und der Neid ist die Wurzel alles Bösen. Und der Neid ist der Herd aller Krankheit. Und der Neid ist die Weltbrandgefahr Nummer eins. Deshalb setzt Gott hier ein Warnzeichen. Pass auf, schließ die Tür ab, die Sünde lauert draußen. Gott hat noch keinen ungewarnt in sein Unglück rennen lassen. Durch seine Gebote sind wir gewarnt, aber auch geleitet. Gottes Warnzeichen sind nie nur Stoppschilder, sondern immer auch Hinweisschilder, die die Richtung weisen. Du schau nicht abwärts. Schau nicht abwärts auf den Acker, den du zu beackern hast. Schau nicht seitwärts auf den Bruder, der es angeblich viel besser hat als du. Schau aufwärts zu dem, der die Platzverteilung des Lebens vornimmt. Gott weiß wohl, warum Kain der Landwirt und Abel der Hirte ist. Gott weiß wohl, warum der Schafe hütet und der Früchte zieht. Er weiß wohl, warum der vor Kraft strotzt und der in Schwachheit leidet. Er weiß das wohl und dieses Wissen soll mir genügen. In diesem Wissen finde ich auch ein Ja zur Platzanweisung meines Lebens. Er weist mir nicht mehr zu, als ich tragen kann. Und er gibt mir das, was mich nicht überfordert. Und wenn immer wieder das in mir wurmt und sticht, warum ich und warum ich hier und warum ich so, dann höre doch darüber Gottes Ja zu deinem Leben, was unser Gott er geschaffen hat, das will er auch erhalten. Und das Dritte, dieser Gott setzt ein Rettungszeichen. Bei Adams kehrt nicht nur das Glück und nicht nur das Unglück, sondern sogar der Tod ein. Ausgerechnet am Sonntag geschieht das Grässliche. Die Buben stricken nicht alle Viere von sich. Sie gehen zum Opfer. Junge Männer beim Gottesdienst, ein großartiges Bild. Der eine bringt ein Zicklein und der andere ein paar Früchte. Und dann wird geschichtet und Feuer angelegt. Und dann flackert es. Aber nicht nur das Feuer, sondern auch der Neid, der schreckliche Neid. Die Rauchfahne verdeckt sogar Gottes Warnzeichen. Und Kain nimmt einen Stein und schlägt dem Bruder den Schädel ein. Damit wird er zum ersten Weltbrandstifter. Aus dieser Faust wächst ja dieser Stein heraus und aus dem Stein die Lanze und die Keule, das Schwert und das Gewehr und die Träger der Rakete. Denken wir daran, wenn wir heute Friedensstifter werden wollen. Das Problem des Kain ist nicht sein Stein, seine Waffe, sondern sein Blick. Erst wenn er hinaufschaut, wird er seine Aggressionen lassen können. Erst dann. Jede Friedensbewegung muss zuerst Herz- und Augenbewegung sein. Sonst bewegt sie überhaupt nichts. Wenn er den Stein lässt, dann wird er seine Faust nehmen. Augen- und Herzensbewegung zu Gott. Dort nämlich, dort oben, erkennt der Kain das Größte und Entscheidendste seines Lebens. Der das Warnzeichen überfuhr und selbst das Todeszeichen setzte, der empfängt das Rettungszeichen. Der Herr machte ein Zeichen an Kains Stirn. Und wenn Sie mit mir darüber rätseln, was denn das für ein Zeichen sei, und wenn Sie mit mir danach fragen, was denn das für ein Mahlzeichen sei, dann schauen Sie doch bitte auch hinauf. Hoch oben auf dem Hügel ist es für alle sichtbar geworden. Es ist ein Längsbalken und dazu ein Querbalken und an dem Kreuz, das so entsteht, hängt einer, der aussieht wie ein Mörder, aber es ist kein Mörder. Jesus Christus am Kreuz von Golgatha ist das Rettungszeichen schlechthin. Wegen diesem Zeichen können Übertreter weiterleben. Wegen diesem Zeichen können Kains ihren Weg gehen. Wegen diesem Zeichen können wir eine neue Chance bekommen. Über dem Friedhof Erde, den wir mit unseren Kreuzen immer noch vergrößern, steht dieses überragende Rettungszeichen Gottes. Es ist einfach nicht wahr, dass Not und Streit und Tod das letzte Wort behält. Jesus Christus hat dem Tode die Macht genommen und das Leben und das ewige Leben, ein unvergänglich Wesen, ans Licht gebracht. Liebe Freunde, auch außerhalb des Paradieses leben wir wegen diesen Lebens-, Warn- und Rettungszeichen nicht orientierungslos, und nicht heimatlos. Amen. Wir singen vom Lied 250, die Verse 10 bis 13. 250, 10 bis 13.
Weil du nicht mit uns fertig bist, lieber Vater im Himmel, darum ist Hoffnung für uns. Lass uns den Grund dieser Hoffnung erkennen und liebhaben, Jesus Christus. Mach uns zu Menschen, die wieder nach oben sehen, die warten können und vertrauen lernen. Wir beten für alle, die mit sich selber fertig sind, die am Ende sind mit ihrem Mut und ihrer Kraft. Gib ihnen diese Zeichen der Liebe und des Trostes. Wir beten für alle, die sich sicher fühlen und mit sich selbst zufrieden sind,
Mache sie gespannt auf neue Erfahrungen. Wir beten für alle, die dir dienen und dabei entdecken, wie schwach sie sind und wie klein die Zahl der Christen ist. Wir beten für alle, die fertig gemacht werden von Unterdrückern, von Besserwissern, von Feinden, von Mächten. Steh ihnen bei mit deinem Zeichen des Friedens. Begleite uns zurück an unseren Platz und mach uns fertig zu allem guten Werk geschickt. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir beschließen mit den Versen 5 und 6 vom Lied 278. Die Kindernothilfe steht auch auf der Projektliste unserer Gemeinde. Damit werden Kinder unterstützt, die es nötig haben. Wir wollen dieses Opfer weiterleiten und ich danke Ihnen für Ihr Geben. 12 Minuten Gottesdienste von Montag bis Donnerstag, am Freitag 19 Uhr Kirchenmusik. Und am Dienstagabend um 20 Uhr spricht in unserem Gemeindehaus Oberkirchenrat Dr. Basse über das Thema Begegnungen in Vietnam. Er war dort persönlich und berichtet von seinen Eindrücken. Beginn 20 Uhr, herzliche Einladung dazu. Nach dem Segen hören wir als Orgelnachspiel die Fuge G-Moll von Johann Sebastian Bach. Nun geht mit dem Segen Gottes hinein in diesen Sonntag. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Amen.